Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 Treffpunkt mit dem Dani Vorl. Schönen guten Morgen allerseits. Kommt mal ein bisschen näher an die Lautsprecher her. Hören wir einen Moment her, wie das Natur kann tönen. Der Wind. Was für eine Energie. Ja, schon rein vom Zuhören her. Er ist zweifellos der Hauptdarsteller von dieser Jahreszeit, vom Herbst, fängt Blätter ab den Bäumen und lässt Drachen steigen. Und manchmal, wenn er eben stürmisch wird, dann hat er auch etwas Zerstörerisches. Im heutigen Treffpunkt verfolgen wir die Kraft vom Wind, vom Ursprung, bis zur Wirkung. Und die ist ja vielseitig. Aber wo hat der Wind seinen Ursprung? Wie entsteht er überhaupt? Antwort gerade nachher. DRS1 Treffpunkt, der Wind, das himmlische Kind mit unheimlicher Energie ist manchmal unterwegs und kann dieses und jenes anrichten, was weniger schön ist. Gut, darum, wenn es so um stürmische Zeiten geht, tun wir hier die Türen zu. Hier im stillen Kämmerchen bei mir ist der Felix Blumer, Meteorologe von SF Meteo. Guten Morgen, Felix Blumer.
Guten Morgen.
Aktuelle Situation, wir haben es gehört, heute am Morgen in der Wetterprognose, es föhnt, es ist ein stürmischer Föhn, wo geht. Was heisst das eigentlich? Wie entsteht Föhn? Was ist das genau für eine Luft?
Also der Föhn entsteht eigentlich, wenn wir auf der Alpen-Nordseite den Tieferdruck haben wie auf der Alpen-Südseite. Klassischerweise entsteht dann so ein bisschen der Föhn, wenn wir ein Tiefdruckgebiet irgendwo bei den britischen Inseln oder auch bei den Biskaya haben. Wir sind dann auf der Vorderseite, dann haben wir einerseits in der Höhe eine Südströmung und weil dann das Tief eigentlich am Boden an immer mehr die Luft anzieht, gibt es sozusagen wie ein Vakuum auf der Alpen-Nordseite oder vor allem im Bereich der Voralpen und dann stürzt eben der Wind über die Alpen in das Vakuum. Und dann haben wir dann eben den Föhn.
Und warum ist der in der Regel bei uns doch relativ mild oder sogar warm?
Ja gut, also einerseits einmal kommt er natürlich von Süden her, also er kommt grundsätzlich vom Mittelmeer, wo wir sowieso in der Regel wärmere Luft haben. Und dann das Zweite ist eigentlich das Problem, wie er über die Alpen rüberkommt. Also er steigt eigentlich im Süden auf. Man sagt das wissenschaftlich feuchtadiabatisch, jetzt ein bisschen weniger wissenschaftlich ausgedrückt.
Wir machen es auf jeden Fall heute weniger wissenschaftlich.
Man macht es ein bisschen weniger. Also es fängt dann an, aus den Wolken an ausregnen. Wir kennen das im Süden, den Stau. Durch das Ausregnen haben wir aber zusätzlich eine Wärmeabgabe an die Wolken. Und durch das steigt dann das Luftpaket auf und kühlt nur ab mit ungefähr 0,5 Grad pro 100 Meter. Danach geht es aber bei uns im Norden geht die Luft oben runter, sogenannt trockenadiabatisch. Sprich, also es ist dann eine Erwärmung im trockenen Bereich und das erfolgt dann eben mit einem ganzen Grad pro 100 Meter. Und durch das können wir natürlich, wenn wir schauen, der Gotthard ist etwa 2000 Meter hoch, haben wir 10 Grad wärmer eigentlich auf der Alpen-Nordseite wie auf der Südseite.
Und jetzt habt ihr ja verkündet, dass es zu Föhnstürmen kommt, oder? Im Moment jetzt, die sich anbahnen. Das ist aber ja nicht überall der Fall. Das Gebiet, was sind das für Gebiete? Die Föhngebiete, was haben die besonders, dass dort der Föhn durchgeht?
Ja, also die klassischen Föhngebiete, das sind dann eben natürlich die Alpentäler auf der Alpen-Nordseite, in die Voralpen raus, also dort, wo dann am besten die Luft kann abstürzen kann. Wenn sie so richtig in den Kessel runterfällt, dann bläst es natürlich am meisten durch. Und also so die Top-Destinationen, wenn man das so darf sagen, für den Südföhn, es ist ja dann eben eigentlich ein Südföhn, also der Wind, der von Süden kommt. Das ist einerseits das Rüstal, was heute Morgen wirklich gekautet hat, das Glarnerland, dann auch das Rheintal, sowohl in der Region Chur wie auch das St. Galler Rheintal. Und dann ein bisschen die, die uns Deutschschweizer weniger bekannt sind. Also das Wallis, das kennt auch einen sehr, sehr starken Föhn, und zwar zweimal. Einerseits Mittelwallis, also von Fisch Richtung Seite führen. Und dann auch das Unterwallis. Dort ist es dann wieder ein bisschen klassischer, weil das Tal ist ja dann eigentlich süd-nord orientiert. Aber eben vor allem auch das Zentralwallis, das hat dann doch auch sehr starke Föhn, unter anderem auch heute Morgen.
Was mich noch fasziniert, ist die Tatsache, dass es jetzt dort eben keibelt und stürmt. Und jetzt hier bei uns ist es zum Teil eigentlich gerade windstill. Die Erklärung, die begreife ich nicht ganz. Also.
Ja, es lupft dann eben eigentlich die Föhnströmung wieder ab. Also sie stürzt runter auf den Boden und dann wird sie wieder hochgelupft im Prinzip und ist dann nicht mehr direkt am Boden an. Also zum Beispiel heute Morgen haben wir das super gesehen am Hörnli oben, also im Zürcher Oberland auf 1100 Meter, da haben wir plus 10 Grad gehabt. Dort war mit dieser Föhnströmung drin gewesen. Hinten aber dann, wenn man ins Thurgau geht oder ins Tanzapfelland, wie das dort heisst, dort haben wir dann etwa plus 1, plus 2 Grad gehabt. Dort hat der Föhn wieder nicht angegriffen. Oder auch ein anderes Gebiet, wo man das perfekt sieht, das ist eigentlich das Appenzeller Vorderland. Also richtig Walzenhausen zu, das ist auch so in einer Höhenlage so 700-800 Meter. Dort lupft auch die Föhnströmung ab. Unten im Tal merkt man schon nichts mehr, aber im Appenzeller Vorderland, dort kutet sie so richtig durch und auch dort haben heute Morgen die Läden ziemlich tüchtig gewackelt.
Felix Blumer, gehen wir zurück auf Feld 1 zu der Basis und zu meiner Einstiegsfrage, die ich gestellt habe. Wie entsteht der Wind überhaupt? Jetzt hat er vorher gesagt, beim Föhn, das hat mit diesen Druckgebieten zu tun, wo lang da Gas geben, oder? Das ist der Grundantrieb, aber könnt ihr uns das ein bisschen detailliert erklären?
Ja, genau, das ist jetzt eigentlich der Spezialfall. Ganz allgemein macht ja der Wind nichts anderes, als Druckunterschied auszugleichen.
Also Druckunterschied heisst Hochdruck, Tiefdruck?
Extrem formuliert, ja. Also wenn wir es dann so im grösseren Stil sehen, grundsätzlich, dann strömt immer die Luft vom Hochdruck ins Tiefdruckgebiet rein, damit wir überall sozusagen einen mittleren Zustand haben. Und das ist eigentlich dann die Windströmung, so wie wir sie kennen.
Und was für eine Rolle spielen da Temperaturen, also sprich auch die Sonneneinstrahlung zum Beispiel?
Ja, das ist eben eigentlich der Motor dann von der Druckunterschied, beziehungsweise Druckunterschied. Die kommen ja prinzipiell dort her, dass wir Temperaturunterschiede am Boden haben. Also dort, wo sich der Boden sehr stark erwärmt, dort steigt die Luft auf. Wir kennen das vom Heißluftballon. Also da geht das Luftpaket so wie ein Heißluftballon durchauf. Wenn der aufsteigt, dann ist natürlich ganz klar, drunter, da gibt es dann im Prinzip auch wieder das Vakuum. Von der Seite wird etwas vom höheren Druck, so genannt, dann wieder angezogen. Also genau so tun eigentlich die Temperaturdifferenzen dann eigentlich auch die Drucksysteme steuern.
Und die Erde als solche, also die Rotation von der Erde, spielt die da auch mit? Bei dem Gas geben, bei dem Grundmotor.
Ja, wir kennen eben im Prinzip zwei Systeme und die spielen eigentlich schon mit, beziehungsweise sowohl der Tag wie das Jahr spielen mit. Der Tag spielt eigentlich mehr in der kleinräumigen Zirkulation mit. Also wir kennen das zum Beispiel von der Land-Seewind-Zirkulation, dass man also den Tag durch, da bläst eigentlich der Wind vom See oder vom Meer aufs Festland zu und die Nacht bläst er dann genau in die umgekehrte Richtung, also vom Land weg aufs Meer raus. Das hat damit zu tun, dann mit der Tageszeit, weil der Tag durch, da erwärmt sich eigentlich das Land viel, viel mehr als das Meer und das heisst so, bläst dann eigentlich der Wind eben aufs Land zu. Die Nacht ist das genau umgekehrt. Das ist eine von den tageszeitlichen Windsystemen oder eins von den tageszeitlichen Windsystemen. Das zweite ist genau das gleiche, wo wir haben Talwind, Bergtalwindzirkulation. Und dann gibt es natürlich eben auch die jahreszeitlichen Zirkulationen. Und das sind die, die wir eigentlich fast mehr wahrnehmen. Also das sind dann die ganz grossen Hochs und Tiefs.
Also besonders im Herbst, oder?
Ja, im Herbst tut es sich dann natürlich am markantesten ausdrücken, weil dann sind natürlich Temperaturdifferenzen zwischen der Äquatorregion und der Polregion, die sind natürlich dann am grössten und dann sind wir eben wieder am Ausgleich eigentlich von dieser Temperatur bzw. der Druckdifferenz und das findet dann natürlich am extremsten eigentlich statt.
Und den empfinden wir so am extremsten natürlich nach dem Sommer, also gerade jetzt durch die letzten schönen Tage im Spätsommer und dann plötzlich passiert etwas, oder wie Stürme, wie Kälteeinbruch und so weiter. Ist es so, dass es zur Nacht grundsätzlich eher stürmisch ist als durch den Tag?
Ja, wir tun es natürlich vor allem dann auch zur Nacht realisieren, weil es ein bisschen ruhiger ist. Aber eigentlich ist es eher umgekehrt, dass man eigentlich sehr häufig dann im Verlauf vom Tag durch die stärkere Erwärmung, dass man dann eine relativ starke Strömung haben, die sich dann zur Nacht eher wieder abflautet und gegen den Morgen dann wieder aktivieren tut.
Wenn wir heute von Wind reden, welche sind die wichtigsten Windarten, die wir können in der Schweiz? Also eben, den Föhn haben wir jetzt schon angesprochen, die Beisen sicher, oder?
Genau, also Föhn und Beisen. Dann bereits beim Föhn müssen wir eigentlich unterscheiden zwischen dem Nordföhn und dem Südföhn. Also wir kennen bei uns auf der Alpen-Nordseite den Südföhn und sagen ihm dann einfach, ganz einfach Föhn. Aber genau den gleichen Effekt hat man natürlich auch auf der Alpen-Südseite, wenn die Luft in den Süden abstürzt. Wobei er wirkt sich dort ein bisschen anders aus. Dann im Tessin nimmt man eigentlich den Föhn als kalten Wind wahr. Denn wenn man von Süden die Anströmung hat, dann kommt es ja vom Mittelmeer. Da ist die Luft generell warm. Hingegen der Nordföhn, der nimmt man zuerst im eiskalten Norden Anlauf, stürzt dann über den Berg runter und dann nimmt man das als nicht mehr ganz so angenehm wahr. Also das wäre dann einfach mal die ganze Situation mit dem Föhn, dann eben Beisen haben wir angetönt und dann, was wir natürlich auch sehr, sehr häufig haben, ist West- und Südwestwind.
Was schlechte Wetter bringt.
In der Regel ja, wobei es gibt auch Ausnahmen.
Was der Wind alles kann anrichten, haben wir in der Schweiz auch schon zu spüren bekommen. Wir erinnern uns zurück in wenigen Augenblicken, hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Le tonnerre gronde en dîner en rose qui s'allume dans mes yeux, s'en vont dire bonjour à tes petits néons bleus. Quand le tonnerre abonde, on s'embrasse tous les deux en attendant le ciel bleu.
Über den Wind heute am Morgen hier auf DRS 1. Diese Situation kommen wir alle, wenn es einem im stürmischen Wind, im stürmischen Wetter der Schirm zack hinterzieht, dann merken wir aber so ruckartig, was da für Potenzial rum ist. Der Wind mit seiner unglaublichen Kraft kann ja durchaus zerstörerisch sein, wenn er stürmisch wird. Denken wir doch mal zurück. 1999, vor 10 Jahren, der unvergessliche Sturm Orkan Lothar hat dann gewütet überall, hat beschädigte Dächer gegeben, zusammengelegte Staubäume sind gekippt. In gewissen Regionen ist das ganz besonders straub gewesen, besonders deftig. Beispiel im Kandertal. Der Gemeindepräsident von Kandergrund hat am Tag danach beschrieben, wie er die Windböe von diesem Orkan erlebt hat.
Ja, es waren mehrere Böe. Es hat am Morgen um 10 Uhr habe ich das erste Telefon bekommen. Ich habe auch sofort mit dem Gemeinderat Kontakt aufgenommen, Feuerwehr, Zivilschutz. Und dann bin ich selber in eine Böe reingekommen. Ich kann noch sagen, das könnte noch helfen. Ich habe dort gedacht, das sind meine letzte Stunde. Das ist unheimlich, wenn Windgeschwindigkeit vielleicht 150 Stundenkilometer sind. Das gibt x Böen. Man ist nie sicher. Also, wir haben viel mit Wasser zu tun. Da weiß man, woran man ist. Das sieht man. Aber hier ist es lebensgefährlich, draussen zu sein. Unheimlich. Cool.
Das ist alles zu fliegen.
Dächer sind ihm entgegengekommen. Das ist Krieg.
Hat Peter Rösti gesagt am Tag nach dem Orkan Lothar. Wenn man das selber nicht erlebt hat, kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wie unheimlich und schockierend das ist, wenn ganze Dächer hier von den Häusern gerissen werden. Die Schadenbilanz nach dem Lothar vor 10 Jahren war entsprechend gross gewesen. Nochmal Archivaufnahmen von Peter Rösti über die Schäden zu Kandergrund.
Also wir haben rund 10 total zerstörte Häuser. Also wir sind gestern Nachmittag die Leute informieren, haben eine Unterkunft angeboten. Viele sind zu Verwandten, die waren natürlich unter Schock gewesen, zu Verwandten auf Frutig oder Weiterache. Also sie alle Leute haben irgendeine Unterkunft gehabt. Die letzte Nacht, und da bin ich froh, der Schock ist natürlich tief, aber wir haben keine Toten, keine Verletzten, ich glaube, das ist wichtig. Es zeigt dem vielleicht mal auf, wie die Natur kann spielen kann und wie klein wir sind.
Ja, solche Gedanken kommen einem, wenn solche gewaltige Naturkräfte toben, wie damals beim Orkan Lothar im 99. Felix Blumer von SF Meteo, wie außerordentlich ist der Lothar jetzt aus meteorologischer Sicht für euch gewesen?
Er war natürlich schon ein extremes Ereignis gewesen. Und rein statistisch gesehen ist er also im Bereich zwischen 50 und 100 Jahren Wiederkehrwahrscheinlichkeit. Wobei, jetzt muss man eben ein bisschen aufpassen. Das ist rein Statistik. Aber Klima, das verändert sich ja schon per Definition. Also Klima ist nicht etwas Stehendes, sondern es verändert sich. Und tendenzmäßig hat man natürlich schon ein bisschen den Weg dorthin, dass eigentlich die Windgeschwindigkeiten können zunehmen können. Und darum ist es nicht so sicher, ob es dann wirklich nur das 50- oder 100-Jährige ist, sondern vielleicht eben auch nur ein 10-Jähriges. Aber es ist ein sehr ausserordentliches Ereignis.
Wie habt ihr es denn erlebt?
Also, das war ja der 26. Dezember gewesen. Und irgendwie am 26. Dezember wiederholt sich ja so ein Ereignis immer wieder. Es ist irgendwie ganz komisch. Es war auch der Tag vom Tsunami. Also, der Stephanstag. Ich war bei den Schwiegereltern gewesen, mit meiner Familie.
Aber das weiss man noch, wo man war, was für eine Stimmung war. Das ist ja noch verrückt, wenn man da Verbindungen macht.
Es war der Morgen vom Stephanstag gewesen. Wir sind dann zu Mörgeln gewesen, im Wintergarten und so. Und man hat schon im Radio eigentlich gehört. Wir haben ein deutsches Radio da gehört. Darf man ja fast nicht sagen, auf dieser Seite. Aber nein, wir haben also im deutschen Radio gehört und haben gehört, dass es in Süddeutschland wirklich ganz schwere Zerstörungen gehabt und man hat eigentlich noch nichts gemerkt im Glarnerland. Und dann, dort ist eigentlich der Lothar fast ein bisschen anders gelaufen. Man hat zuerst nämlich noch Föhn gehabt und erst dann hat es wieder gekehrt. Und irgendwie so morgen zwischen 11 und 12, da hat es auch gekutet. Also vom Strübern, ich muss sagen, das Glarnerland ist ja mindestens Talsohle, so mit dem blauen Auge davor gekommen.
Es hat ja dann nachher sehr viele Vorwürfe auch gegeben. Dass jetzt da nicht vorher gewarnt worden ist. Warum ist das besonders anspruchsvoll gewesen? Oder grundsätzlich ist das besonders anspruchsvoll, solche Prognosen überhaupt zu erstellen?
Also jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen zwei Sachen auseinandernehmen. Also das eine ist das meteorologische Phänomen und das andere ist das Warnwesen. Mhm. Tun wir vielleicht zuerst mal rasch über das meteorologische Phänomen diskutieren und das andere nachher anschauen. Also das meteorologische Phänomen war, dass wir wirklich ein ganz kräftiges Tief hatten über der britischen Insel. Das hat man gewusst, es ist windig. Und dann hat sich ein ganzes kleines Teiltief abgespalten aus dem System aus. Und dort innen hat es ganz extreme Beschleunigungen gegeben. Aber das Teiltief, das ist etwas, was man maximal 12 Stunden vorher sieht. Eigentlich hat man es wahrscheinlich erst so 5-6 Stunden vorher gesehen. Und das haben die Meteorologen gesehen. Nun ist das Problem. Am 26. September, wenn man das am Morgen um 6 Uhr sieht, ja, Halleluja, oder? Also, es nimmt niemand ab. Man sieht das. Und die Schweiz ist damals im 99 auf Naturkatastrophen auch nicht in dem Mass vorbereitet gewesen wie heute. Der Dienstmeteorolog, der hat schon gesehen, hey, jetzt passiert wirklich das Jahrzehnte-Ereignis. Aber auf der anderen Seite hat am Morgen am 6. und 26. Dezember einfach niemand richtig können erreichen, beziehungsweise jeder, der das überkommt, hat gesagt, ja, so what?
Ja, jetzt sind wir noch am Schlafen oder was auch immer. Am 26. Dezember hat so etwas nicht zu kommen. Aber solche Sachen kommen natürlich dann, wenn es dann passiert und schauen nicht auf ein Datum. Das ist das Meteorologische. Was hat man daraus gelernt jetzt auch, was Warnsystem betrifft? Also zum Beispiel gestern zu oben habe ich in der Wetterprognose gehört, gesehen, dass der Sturmalarm rausgegeben hat. Mir dünkt es, passiert relativ häufig, seht ihr?
Ja, also das ganze Business, auch das ganze Meteor-Business, ich sage jetzt wirklich bewusst das Business, hat sich verändert. Aber grundsätzlich muss man sehen, damals oder eigentlich auch heute noch, sind die Naturkatastrophen grundsätzlich mal in der Kompetenz vom Kanton. Und Kanton, jeder hat das irgendwie gehandelt und der staatliche Wetterdienst Meteo Schweiz, das ist dann eben eine Bundesorganisation, hat aber auch nur bedingten Zugang gehabt zu den Kantonen. Und das hat man jetzt eigentlich heute schon verbessert, also dass wirklich das Warnwesen funktioniert. Dass, wenn Meteorologie so etwas sieht, dass es haargenau definiert ist, wohin muss es gehen in Kantonen. Und dann sind aber immer noch Kantone für die Umsetzung dann von den Massnahmen verantwortlich. Aber also die Naturverantwortlichen in den Kantonen, die werden heute ein bis zwei Mal im Jahr bei Meteo Schweiz geschult. Also dass die eben auch wissen, was heisst eine Meldung und wie muss man es konkret umsetzen. Also das ist mal das, was auf der staatlichen Ebene passiert. Und dann ist noch das andere, dass man heute kann solche Wetteralarm abonnieren. Das ist auch in dem Sinn ein Markt entstanden.
Also das ist für den Privatbenutzer, oder?
Das ist dann für den Privatbenutzer, weil das eine ist ja das staatliche, was tue ich staatlich vorkehren, aber da kommt dann auch wieder die ganze Kaskade entsprechend vom Informieren von der Bevölkerung. Und das andere ist natürlich, ich nehme es mir direkt vom Wetterdienst. Und da gibt es heute sehr viele SMS-Dienste. Bei uns, bei SF Meteo, haben wir ja das auch mit dem wetteralarm.ch. Also all die, die noch nicht haben, das ist gratis. Die tippen die www.wetteralarm.ch und dann können sie sich genau das abonnieren, was sie wollen.
Aber da hat schon der Lothar das Ganze ein bisschen ausgelöst, oder? Das, ja. hat man anschliessend alles ins Leben gerufen.
Ja, weil er ist natürlich total zur Unzeit gekommen.
Und
ja.
Hat man dann nachher jetzt aufgrund von diesen Wetteralarm-Einrichtungen auch bei anderen solchen Situationen, die vielleicht ein bisschen weniger stark waren, aber auch sehr intensiv waren, auch können reüssieren damit?
Ja, sagen wir, beim Wind hat man das recht gut im Griff gehabt. Beim Niederschlag hat man es zum Teil nicht im Griff gehabt. Also ich meine, wenn wir schauen, 2005, das Hochwasser im August, da hat es also Kantone gehabt, wo das abschliessend, das muss man einfach so deutlich sagen, das nicht im Griff gehabt. Und das hat also nichts mehr mit der Meteorologie zu tun gehabt. Sondern selbst ist dann wirklich hinten in der weiteren Kaskade gewesen. Aber auch dort hat man seitdem massive Verbesserungen gemacht.
Jetzt gehen wir aber zurück und konzentrieren uns auf den Wind, auf den Sturm. Und die Frage geht jetzt an unsere Hörerschaft. Meine Damen und Herren, was für Erinnerungen habt ihr an solche Stürme? Momente, wo dir die unheimliche Kraft vom Wind aus nächster Nähe mitbekommen habt, gar eben am eigenen Leib habt zu spüren bekommen. Sei das jetzt bei uns hier in der Schweiz oder sonst anderswo auf der Welt, wo ihr unterwegs seid, auf einer Reise, wo ihr ein solches stürmisches Ereignis erlebt habt. Eure Geschichten interessieren uns. 0848 440 222 ist unsere Telefonnummer. Jetzt könnt ihr anrufen. Die Frage, was für Erinnerungen, was für Geschichten habt ihr an solche stürmische Ereignisse? Erfahrungsbericht sind gefragt auf 0848 440 222.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Lonesome on the open range.
make a man feel strange. My John B. Stetson was my only friend, and we've stuck together through many a woman. So if it's her you want, I don't care about that. Well, you can have my girl, but don't touch my head. My mama told me a son to be polite. Take your head off when you walk inside. But the winds of change, they fill the air, and you can't set your hat down just anywhere. So if you plead not guilty, I'll be the judge. We don't need no jury to decide, because while I wear a 7 and you're out of order, 'cause I can tell from here you're a 7 1/4. And if it's her you want, I don't care about that. You can have my girl, but don't touch mine. Said if it's her you want, I don't care about that. Well, you can have my girl, but don't touch mine. No, it never complains, and it never cries. It looks so good, and it fits just right. So if it's her you about that, well, you can have my girl, but don't touch my hat. Well, you can have my girl, but don't touch my hat. Well, you can have my girl, but don't touch my hat.
Der Wind. Vom Ursprung bis zu seiner Wirkung. Heute das Thema im Treffpunkt auf DRS1. Und wenn wir vorher von Stürmen haben, haben wir die Frage an unsere Hörerschaft gestellt, was für Erinnerungen hat dir an die unheimliche Kraft vom Wind? Erinnerungen eben an Stürme. Eure Geschichten jetzt bei uns in der Sendung. Am Telefon habe ich Erika Feissler von Reitnau. Das ist zwischen Aarau und dem Sembachersee. Aktuelle Windsituation dort, Frau Feissler?
Aktuell, es ist windstill.
Es ist windstill.
Wir haben Sonne.
Heimen vermutet, dass ihr nicht immer einen Föhntal daheim seid in dem Sinne.
Es ist doch ein bisschen föhnig. Aber er ist hier harmlos heute.
Jawohl. Jetzt habt ihr aber ja nicht wegen dem Föhn angerufen, Frau Feissler, sondern ihr habt so eine stürmische Geschichte erlebt und habt eine Erinnerung, die ihr uns darüber berichten wollt. Was ist da so unvergesslich gewesen?
Das vergesse ich nie. Wir sind auf der, also mein Sohn und meine Schwiegertochter sind bei uns, sie waren Zeit und haben aber ihre Wohnung bei Biel gehabt.
Welche Zeit?
Eben am 26.
Also das geht um Lothar. Ja.
Und da, wo wir abgefahren haben, hat sie gesagt, sie hätten ein Buch vergessen, das sie dringend für ihre Studie braucht. Mumsi hockt hier, wir fahren schnell auf das Biel und reichen das Ding.
Ja.
Und dann hat der Heinz, also meinem Mann, schon gesagt, aber schaut, da kommt irgendetwas. Und dann hat Marianne gesagt, wir sind in einer Stunde wieder da. Oder einmal ja, annähernde Stunde, noch ein bisschen mehr. Und dann sind wir abgefahren, wieder rüber sind wir gefahren. Und dann war alles noch normal gewesen, oder also für unsere Begriffe noch normal. Wir sind auf die Bieler Autobahn gekommen und dann hat es angefangen zu stunken. Dann hat der Wind angefangen furchtbar blasen. Ich habe gesagt, Marianne, heb die am Steuerrad.
Mhm.
Jetzt sind wir das Buch suchen.
Dann sind aber weitergefahren, dann sind nicht neben raus gefahren.
Ja. Mhm. Und wo wir wieder zum Haus rauskommen, sieht das schon furchtbar aus und hat pfiffen und klappert und tätscht und gemacht. Da haben wir, glaube ich, noch irgendwo angerufen, ob wir echt dürfen auf die Autobahn. Und jetzt geheißen, ja, wenn wir ein anderes noch gehen, so lange ist es gerade noch. Und wir sind eingefahren auf der Autobahn, es war schon alles cool, konfus gewesen und schon die Polizei um den Weg und also schon ein Zustand wie im Krieg, effektiv.
Wie Angst hatten?
Noch nicht, ich hatte gar nicht der Zeit, Angst zu haben. Wir mussten den Verkehrspolizist machen für Marianne, dass sie können rasen konnte. Und das war ein Fertigrasen, als wir dann dort hergekommen sind. Bei Schüpfen ungefähr ist das passiert. Ist Wellblech. Wir sind dann ausgestiegen, wir sind bremset worden und wir haben nicht mehr dürfen weiter. Wir mussten eben rausfahren auf den Pannenstreifen, so, wenn es noch gegangen ist. Und dann sind wir ausgestiegen und haben da geschaut, was da geht und ob man da nicht mehr vorkommt. Jetzt geheissen von der polizeilichen Seite her, wir dürfen nicht weiter, wir müssen da bleiben. Im Notfall können wir hinter sie zurück auf die Ausfahrt und dann über irgendwelche Feldwege haben.
Und was war das für Gefühl gewesen in dem Moment, wo euch da abgegangen sind?
Eigentlich noch keine. Ich habe einmal ein Katastrophenzeugnis bekommen von meinem Buben. Je grösser die Katastrophe, je besonnener und aktiver ist unsere Mutter.
Also da seid ihr einfach nur noch am Denken und am Handeln gewesen.
Ja, und dann plötzlich stehe ich da auf dieser Autobahn neben dem Auto zu. Also wie bestellt und nicht abgeholt, kommt über mir eine riesige Wellblechplache.
Ja.
Ein riesiges Wellblech. 3 Meter über mir. Ist das Wellblech über mir eingesudert?
Und das hat mich getroffen, oder wie verletzt?
3 Meter über mir, also schätzungsweise etwa 3, 3,5, 4 Meter über mir.
Ja, also ein Ereignis, das euch extrem dann geprägt hat, das könnt ihr nie vergessen, das Bild.
Ein Kopf, den ich gesehen habe fliegen, wenn das Blech durch mich durch wäre, das habe ich nie vergessen.
Wie hat sich, zum Schluss noch schnell, Frau Feissler, wie hat sich euch ein Leben wegen diesem Ereignis, wegen diesem Erlebnis verändert?
Verhältnis prüfen und unter Kontrolle haben. Aber ich, das Wellblech, ich sage euch.
Aber wie hat sich euer Leben verändert? Hat es da etwas geändert in eurer Ansicht vom Leben, so ein Ereignis, wie ihr erlebt habt, noch ganz kurz, Frau Feissler?
Oh ja, ich hatte aber vorher schon ein solches Erlebnis gehabt. Ich bin mir eigentlich das gewöhnt. Ich bin heute wie Frau und lebe heute von dieser Führung, dass wir aus irgendeinem geistigen Schwingungspotenzial immer wieder Hilfe kommt.
Ein Schicksal, das Frau Feissler erlebt hat, dann am 26. Dezember, wo sie nie wird können vergessen können. Vielen herzlichen Dank für euch, das Telefon. Und jetzt gehe ich zu einem anderen Erlebnis, wo es Sarah Walter hat. Guten Tag, Frau Walter.
Grüß dich, Herr Vorl.
Dir hat offenbar auch ein Lothar-Erlebnis, das ihr uns heute erzählen könnt, das ihr bei der SBB gearbeitet habt.
Ja, also ich arbeite immer noch dort, aber dann bin ich im Rail-Service gewesen. Und wir haben dort natürlich immer wieder alle Mitteilungen bekommen, wenn irgendetwas ist, in der Schweiz.
Aber was habt ihr konkret erlebt an dem 26. Dezember, die Geschichte, die ihr uns erzählen wollt?
Also es war echt so, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wenn das es angefangen hat, aber auf das Mal hat es einfach Meldungen angefangen mit Betriebsunterbrüchen und alles und eine riesen Flut von E-Mails einfach. Und wir haben es einfach nicht so gut es geht organisiert.
Hat das auch ein bisschen Angst gemacht bei euch?
Nein, da hat man gar keine Zeit gehabt. Also die Angst ist erst später nachher gekommen. Also ich hatte dann einen Frühdienst gehabt. Und irgendwann ist mir dann auch in den Sinn gekommen, dass ich die Eltern eigentlich noch eingeladen hatte. Dann habe ich mal in einer ruhigen Minute angerufen und gefragt, wie es daheim aussieht. Und sie haben dann gefunden, also kochen sie nicht. Ihnen fliegt fast das Dach vom Haus. Wobei ihnen ist nichts passiert. Bei uns war es, glaube ich, nicht so wahnsinnig schlimm gewesen, obwohl das Bio hat so jemanden dort. Und irgendwann ist, habe ich gesagt, jetzt gehe ich auch heim. Und es ist also wirklich, es ist schlimm gewesen, weil ich habe heim müssen und ich habe schon einmal ein Erlebnis gehabt mit Wind, wo mir ziemlich eingefahren ist und ich habe dort durch die Häuser durch müssen und durch die Bäume durch. Und wir haben ein Haus gehabt, wo renoviert ist worden, dort hat es Gerüst und Blachen gehabt und so. Also es ist wirklich nicht lustig gewesen und irgendwann, noch nicht oben in der Nacht war, kam ein Telefon, ob ich noch einmal arbeiten konnte. Die eine Kollegin hatte Besuch und es sei alles schon gekommen und alles schon parat und so, ob man das nicht einrichten kann. Dann habe ich gefunden, mal, ich gehe jetzt fertig essen und kann dann noch einmal arbeiten, sie können heim. Und ich bin also dann am Abend noch mal arbeiten und plötzlich ist dann ein Chef auftaucht und hat uns dann nachher einfach, also das Telefon hätte er natürlich nicht können abnehmen, aber er hat uns dann in dem Sinn geholfen, dass er die Mails hat ausgedruckt, die alten wieder rausgenommen und die neuen wieder hergelegt und wir konnten das Telefon abnehmen. Ja, und einfach das, was wir können sagen, eben, dass das meiste unterbrochen ist. Und immer wieder
das Gleiche müssen sagen, Frau Walter, nehme
genau,
ich an.
Ja.
Aber ich sehe schon, also was ja auffällt jetzt bei beiden Hörerinnen, die jetzt hier angerufen haben aufgrund von diesem Aufruf, es sind ganz viele Details immer noch im Kopf abgespeichert. Also wirklich extrem viele Details sind hier abgespeichert im Kopf, die man hat bei einem solchen Ereignis und die eben nicht so schnell vergessen geht oder das Leben lang in Erinnerung bleibt. Also vielen herzlichen Dank auch der Sarah Walter für ihr Telefon. Sturmschäden sind natürlich gefürchtet, auch bei den Versicherungen, bei den Behörden. Was man nach so Sturmschäden gelernt hat, das bespreche ich jetzt gerade mit dem obersten Feuerwehrmann vom Kanton Bern. Gerade als nächstes.
Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 la del giorno è l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò.
DRS1 Treffpunkt in unserem Fokus heute, der Wind. Der Wind, der im Herbst Blätter von den Bäumen luftet oder Drachen lässt steigen. Das sind so kleine, seine romantischen Eigenschaften, könnte man sagen. Er hat aber auch noch andere Seiten, denn wenn er stürmisch ist, und zu Recht haben wir alle vor solchen zerstörerischen Stürmen grossen Respekt. Nicht zuletzt werden hier auch die Versicherungen und Behörden nervös, wenn Sturm angesagt ist. Wie zum Beispiel jetzt gestern zu oben auch in der Wetterprognose. Nehmen wir mal zum Orkan Lothar vor 10 Jahren zurückblenden, der sie einzig im Kanton Bern rund 50'000 Schadenmeldungen eingegangen. Und es ist zu Schäden im Umfang von fast gar 150 Millionen Franken gekommen, nur im Kanton Bern allein, habe ich gelesen. Mein nächster Gesprächspartner ist oberster Feuerwehrmann vom Kanton Bern. Ich bin nach Bern mit dem Hans-Uli Grossniklaus verbunden. Guten Morgen, Grossniklaus.
Guten Tag, Herr Vorler. Guten Morgen miteinander.
Sagt einmal, als Leiter der Feuerwehr im Kanton Bern, was ist eigentlich grösser? Elementarschäden oder Feuerschäden bei euch?
Das hat sich in den letzten 20 Jahren voll gekehrt. Noch vor 20 Jahren sind die Feuerschäden etwa doppelt so gross wie die Schäden durch die Elementarschadenereignisse. Jetzt ist es so, dass es gerade umgekehrt ist. Es sind etwa doppelt so viele Schäden durch die Elementarereignisse als durch die Feuerschäden.
Feuerwehr und Gebäudeversicherung arbeiten im Kanton Bern wie auch in vielen anderen Kantonen sehr eng zusammen. Könnt ihr uns das kurz erklären? Wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen?
Das mache ich sehr gerne. Das System Gebäudeversicherung beruht auf dem Prinzip Versichern, wie sie auch der Name sagt, und Sichern. Gebäudeversicherung sorgt für einen soliden Versicherungsschutz, Hab und Gut von der Bevölkerung garantieren. Sie sorgt aber auch mit der zweckmässigen Prävention und mit effizienten Einsatzkräften für die Sicherheit. Prävention meine ich, Schäden verhindern oder möglichst vermindern. Das passiert heute leider praktisch nur mal beim Feuer. In Bezug auf Naturereignisse ist das im Aufbau, genau in diesem Zusammenhang sind auch die Meteowarnungen zu sehen, wo wir heute Morgen schon viel davon gehört haben. Wenn aber etwas passiert, dann kommen die Feuerwehren. Sie tun Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerte gegen alle Bedrohungen schützen. Die Gebäudeversicherung hat dort die Rolle von der Ausbildungsverantwortung. Sie muss also schauen, dass die Leute gut ausgebildet sind. Und sie hat aber auch nach dem Gesetz her die Aufsicht, dass das alles in Ordnung hat.
Darf ich gerade mal schnell das dort noch mit euch besprechen, was ihr euch angesprochen habt, mit dem Alarm, mit den Sturmalarm zum Beispiel. Unwetterwarnungen sind ja nach dem Lothar hier verstärkt worden. Was haltet ihr davon? Ist das für euch in euren Augen sinnvoll, wie das jetzt läuft? Oder habt ihr auch das Gefühl, wie viele Leute auch immer wieder sagen, es ist ein bisschen Alarmitis, da ist gerade ein bisschen viel so Alarmstimmung?
Also, ich einfach lieber eine Warnung mehr als überhaupt gar keine. Und wir können dann immer das nachher im realen Vergleich dort, wo wir sind, abgleichen. Ist das wirklich so? Trifft das für uns zu? Von meinen Feuerwehrleuten im Kanton Bern habe ich noch überhaupt keine negativen Rückmeldungen bekommen, dass sie das würden als Überalarmitis oder Warnitis empfinden.
Wie ist das bei euch, Felix Blumer? Nimmt mich noch gerade wundern, was hören dir etwa die mal als Echo vielleicht vom Publikum?
Also es ist ganz selten der mit der Überalarmitis, weil es ist genau das, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und ich glaube gerade auch, dass es mehrere Anbieter gibt, die das heute anbieten. Das ist für die Einsatzkräfte ganz wichtig, weil man hat immer, man sagt das im Notfallmanagement, die Second Opinion, also noch einen zweiten Gedankengang. Und dann gibt auch das dann die nötige Sicherheit im Einsatz.
Können wir nochmal schnell zurückgehen zu den Schulungen, die ihr angesprochen habt, Herr Grossniklaus. Wie schult ihr denn eure Leute?
Also wir bereiten unsere Leute einfach vorbereiten auf einen Einsatz, den sie nach einem Sturm, wie auf alle Einsätze, die sie nach einem Ereignis haben. Wir lernen sie, was sie machen müssen, wenn es passiert, wenn zum Beispiel durch diesen Sturm Menschen eingeklemmt sind, sei es unter einem Baum oder sei es irgendwo in einem Auto. Wir schulen aber auch, was sie müssen machen, wenn wir Schäden haben an den Häusern, umgestürzte Bäume, Dächer zum Beispiel. Oder eine wichtige Aufgabe ist nachher auch, die Verkehrswege wieder passierbar machen, mindestens provisorisch, sodass nachher vor allem auch die Rettungskräfte wieder durchgehen können.
Aber Herr Grossniklaus, was passiert bei euch, wenn es jetzt so eine Sturmwarnung gibt, Orkan- oder Sturmwarnung? Werden da Leute auf Piket gestellt oder wie sieht das aus?
Nein, überhaupt nicht. Das tut sich nachher auch wieder nach der örtlichen Situation richten. Ganz sicher tut die Warnung auslösen, dass man ein bisschen aufmerksamer das Wetter beobachten. Bei einzelnen Kadern gibt es vielleicht eine etwas erhöhte Bereitschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn so eine Häufung von Unwetter, Sturmwarnungen kommen, dass zum Beispiel ein Kommandant oder die Einsatzoffizier nicht unbedingt noch gerade auf einen längeren Ausflug gehen, wenn sie das in ihrer Planung so können vereinbaren.
Aber sagen Sie, ist er gross nicht klar. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dass Feuerwehr vor einem so einem angekündigten Ereignis, vor einem angekündigten Sturm auch kann präventive Arbeit leisten kann? Oder ist euer Job einfach dann wirklich nach dem Sturm das Aufräumen?
Ja, das ist ganz eindeutig nachher. Es wäre ja wunderschön, wenn die Feuerwehr könnte die Luft einfach abstellen. Also, wenn ihr uns das könnte bieten, dann wären wir ganz sicher sehr glücklich. Spass beiseite. Es ist, wir können ja nicht, wie wir es beim Feuer haben, unmittelbar ins Ereignis eingreifen, also Feuer löschen. Oder auch wie beim anderen Naturereignis, beim Wasser, wo wir sicher auch etwas machen können. Beim Wind ist es einfach zuerst einmal auch schauen, dass man nicht selber davon betroffen wird und nachher einfach, wenn die Wind durch sind, dann helfen.
Hans-Uli Grossniklas, zum Schluss noch schnell, was für Tipps habt ihr an die Bevölkerung? Was soll man machen, wenn so ein Sturm angekündigt wird? Ganz kurz noch.
Tut einfach alles, was umeinander kann fliegen, möglichst wegräumen, tut Storen einziehen und geht selber mit gesundem Menschenverstand nicht einfach an einen Ort her, wo ihr dem Sturm besonders ausgesetzt seid. Also die Lehrer, die den Ausflug planen mit ihrer Klasse im Wald, wenn so eine Sturmwarnung kommt, die sollte gescheiter im Schulzimmer bleiben.
Und Storen einziehen, nicht runterlassen, oder? Das wird vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt.
Also man kann die Storen, die an den Fenstern sind, die kann man selbstverständlich runterlassen, aber die Storen, die auf dem Balkon sind, einziehen, sonst fliegen die dann wirklich umeinander.
Vielen Dank für die Informationen, Hans-Uli Grossniklaus, Leiter von der Feuerwehr im Kanton Bern.
Bitte, ist gern geschehen.
Die Kraft vom Wind ist im Normalfall durchaus auch positiv zu nutzen. Wind kann nämlich auch in nutzbare Energie umgewandelt werden, zum Beispiel in Strom. Darüber reden wir dann nach den 10 Nachrichten hier im Treffpunkt.
Change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Das heisst Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Es zieht. Und das hat Kraft. Wir verfolgen heute die Kraft vom Wind und kommen hier auch zu den durchwegs positiven Nutzungen vom Wind. Das gibt's ja auch. Denken wir mal an Segelschiffe, die durch den Wind vorwärts kommen. Denken wir mal an die Ballonfahrt, die auch der Windregie führt. Oder Windmühlen, die die Menschen haben angefangen bauen zum Wasserpumpen oder Getreide malen. Die Energie vom Wind wird schon seit Jahrhunderten genutzt. Eine besondere Tradition hat die Nutzung im Land der Windmühlen in Holland. Wie sich die Windenergienutzung in Holland weiterentwickelt hat, darüber erfahren wir mehr. Gerade anschliessend, hier im Treffpunkt auf dem Eis. We'll be right back. Ihr seid auf DRS 1. Hauptdarsteller vom heutigen Treffpunkt ist der Wind. Seine Energie ist enorm, ist unvorstellbar stark und natürlich kann sie genutzt werden. Das hat der Mensch schon vor Jahrhunderten entdeckt und auch für seinen Zweck angefangen zu nutzen. Zum Beispiel im Land von den Windmühlen, in Holland. Dort hat die Windenergienutzung eine lange Tradition. Ich habe diese Woche mit unserer Holland-Korrespondentin Elsbeth Guckert darüber geredet und sie gefragt, ob Holland wirklich so ein konstantes Windland sei.
Ja, das kann man schon sagen. Das bringt natürlich unser maritimes Klima mit sich. Floaten ist hier eher ein Fremdwort. Schon die alten Holländer, die haben gemerkt, dass sie etwas damit können. Darum sie das Produkt Wind auf alle möglichen Art und Weise eingesetzt, beispielsweise eben als Windmühle. Sie haben Mühlen gebaut und mit der Windkraft von den Mühlenflügeln das Wasser aus ihrem Land abpumpt. Und ja, nur dank der Hilfe von all diesen Tausenden und Abertausenden von Windmühlen haben sie überhaupt auf diesem sumpfigen Gebiet können leben. Aber sie haben den Wind auch noch genutzt für ihre Segelschiffe. Nur dank dem Wind ist der ganze Reichtum aus der ostasiatischen Kolonie überhaupt hier in Holland gelandet. Könnte man jedenfalls sagen. Sie haben natürlich auch noch, das muss ich zugeben, sie haben natürlich auch noch handwerkliches und navigatorisches Geschick dazugehört. Ohne das wäre es nämlich auch nicht gelungen.
Mit anderen Worten, ohne Windmühlen wäre Holland nicht Holland.
Ja, so ist es. Später sind natürlich auch noch andere Mühlen gebaut worden, zum Holzsagen zum Beispiel. Und natürlich Getreidemühlen, Senfmühlen. Für sich das können vorstellen. Im 16. Jahrhundert hat es in Holland weit mehr als 10'000 Mühlen gegeben. Wir haben, glaube ich, alle so ein Bild, die sind farbige, runde oder viereckige Häuschen und sie haben vier längliche, rechteckige Flügel, die daran befestigt sind. Aber im 19. Jahrhundert sind all die Mühlen von den Dampfmaschinen verdrängt worden. Heute gibt es noch etwa 1'000 von diesen guten alten Zeitzeugen und diese antiken Mühlen, die stehen heute natürlich auch zusammen unter Denkmalschutz.
Aber sie werden schon etwa die noch gebraucht, oder?
Ja, zum Teil. Im Norden von Amsterdam, im Schermer, werden noch gerne ein paar historische Mühlen zum Wasserabpumpen eingesetzt. Es gibt andere Mühlen im ganzen Land, die eigentlich noch gebraucht werden, für Getreide zu mahlen. Und in der Nähe von Rotterdam, bei Kinderdijk, dort hier gibt es das grösste Mühlenensemble vom ganzen Land. Das sind 19 Mühlen aus dem 18. Jahrhundert, die steht jetzt so wirklich in Reihe und Glied. Man kann sie teilweise besuchen, nicht in jede Mühle kann man rein, weil die werden zum Teil auch noch bewohnt. Aber es gibt sicher auch eine, die bis heute betrieben wird und dort können Touristinnen und Touristen halt schauen, wie das so funktioniert. Und nachher gibt es auch noch einmal im Jahr gibt's der sogenannte Molendach. Das ist der Tag der offenen Tür der Mühle. Und dort drehen fast alle zusammen ihre Flügel und die meisten Mühlen sind an diesem Tag dann auch öffentlich zugänglich. Sie drehen also an diesem Tag mit ihren Flügeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Mühle, die nicht mehr drehen, die sind dem Tod verschrieben. Das hat mir mal ein alter Müller erklärt.
Und die Müller, die müssen offenbar an diesem Tag von der Mühle, an diesem Molentag, wie ihr es jetzt gesagt habt, keine Angst haben, dass ausgerechnet gerade an diesem Tag kein Wind in der Luft ist, Holland windfrei. Das gibt's wahrscheinlich gar nicht. Wenn ich mal persönlich da frage, Elsbeth Gugger, was hat der Wind für Folgen aufs holländische Alltagsleben? Macht er ihm das nicht müde, das ewige Blasen?
Ich würde sagen, es ist ein Gewöhnen. Natürlich, ich muss zugeben, wenn ich mit dem Velo unterwegs bin und es weit aus der Gegenrichtung mit 6 oder 7 Windstärken, ja, dann habe ich auch keine Freude. Und manchmal ja, stört mich auch das Jaulen vom Wind durch das ganze Haus. Das stört mich manchmal enorm. Aber ja, auf der anderen Seite, viel Wind gehört vor allem zu den Herbststürmen. Also jetzt ist die windreiche Zeit, aber ja, der Rest vom Jahr. Es luftet schon konstant, aber nicht so viel wie jetzt in diesen Tagen. Und darum kann man sich eigentlich da ganz gut dran gewöhnen und damit leben.
Und der konstante Wind, der wird auch genutzt in Holland. Nicht mehr von den alten Windmühlen wie damals, sondern von modernen Windturbinen. Wie früh hat Holland mit diesen Windturbinen eigentlich angefangen?
Das hat natürlich auch hier angefangen, wie an anderen Orten, auch in den 70er Jahren. Stichwort Ölkrise. durch die Ölkrise ist Windenergie überhaupt wieder zu einem Thema geworden. Seit 1976, wenn ich mich richtig besinne, stimuliert die holländische Regierung Windenergieprojekte. Aber bei den Nachbarn in Dänemark und auch in Deutschland sind solche Projekte schon dann, also in den 70er Jahren, nicht nur stimuliert, sondern auch gefördert worden. Und darum ist man heute dort eigentlich weiter als in Holland. Da man natürlich mitgespielt hat, ja, Holland hat viel Erdgas im Boden und möglicherweise haben sich darum die Politiker nicht so gerufen gefühlt. Trotzdem, mittlerweile gibt es auch ziemlich viele Windparks, Windturbinen. Schon in den 90er Jahren waren es 500 und heute sind es etwa 2000 von diesen Windturbinen. Und die 2000 Stück, die decken etwa 4,5% vom gesamten holländischen Strombedarf.
2000 Windturbinen in Holland. Wo stehen die heutigen modernen Windmühlen?
Es gibt drei Hauptstandorte. An der Küste, im Meer oder irgendwo auf dem Land, auf einem Teich zum Beispiel, oder im Norden, in Friesland, sieht man häufig eine Windturbine neben einer Bauerei, weil gängig mehr Bauern Windturbinen oder Windenergie zu ihrem Nebenerwerb machen. Auf der Windkarte von Holland sieht man ganz schön, dass es an der Küste und in der Nähe von der Küste weit aus am meisten luftet und dass der Wind dort auch der ist dort sehr konstant, vor allem etwa in 90 Meter Höhe. Und darum baut man eben nicht nur Windturbinen an der Küste, sondern gäng wie mehr in ganzen, ja, wie soll ich es nennen, Windparks, die dann vor der Küste in die Nordsee kommen stehen. Und ja, die Windparks, an denen haben nicht alle Freude, die sind einigermassen umstritten.
Die sind umstritten, warum denn? Da gehört sie ja eigentlich niemand im Meer aus.
Ja, es ist eben nicht ein akustisches, sondern ein optisches Problem. Viele Leute empfinden die Anlage als sogenannte Horizontverschmutzung. Also, die wollen einfach gerne endlos aufs Meer können schauen und sich nicht durch weisse, hohe Säulen müssen lassen stören. Und die Schützer, die sind übrigens auch dagegen, weil die sagen, dass sich die Vögel in den Rotorblättern verirren und dass das eben häufiger vorkommt auf dem Meer, also wenn sie in der Nordsee raus sind, als auf dem Land. Auf dem Land selbst probiert man, dort gibt es natürlich auch Leute, die reklamieren, vor allem eben wegen dem Lärm. Und das probiert man irgendwie anders zu begegnen. Es gibt irgendwie mehr Initiativen, ein ganzes Quartier oder ein Dorf, das sich zusammentut und zusammen mit den Behörden so eine Windanlage aufstellt und ja, schlussendlich halt auch finanziell davon profitiert. Und solche Projekte sind natürlich wirklich prädestiniert für einen Widerstand gegen all die Windturbinen abzubauen.
Die Elsbeth Gucker, Korrespondentin von Schweizer Radio DRS zu Amsterdam, über die Nutzung von Windenergie in Holland. Wie aufstrebend ist denn jetzt eigentlich die Windenergie als künftige Energieform auch bei uns in der Schweiz? Wir fragen nachher, gerade als nächstes.
Cercato vuol dire che hai stessa voce di prima, chissà chi è, a ciò sei tu amico mio. Non sei felice e non lo sono io, ho già chiamato ma lui ha detto che non è il caso di telefonare, dimenticare, poi la nostra storia.
Der heisst Treffpunkt über den Wind, das himmlische Kind aus Wind super elektrischen Strom machen. Das tut gut, oder? Wir haben vorher gehört, wie verbreitet die Form von Stromgewinnung in Holland ist und was es da auch für Protesten auslöst. Punkt, was haben wir gehört von dem Wort? Horizontverschmutzung, ein Wort, das wir hier in der Schweiz, glaube ich, nicht wirklich können. Wie steht es jetzt aber bei uns in der Schweiz um die Windenergienutzung? Ich habe mich diesbezüglich die Woche mal mit dem Markus Geissmann unterhalten. Er ist verantwortlich für den Bereich Windenergie beim Bundesamt für Energie. Er hat mir erklärt, was für eine Bedeutung die Windenergienutzung in der Schweiz hat.
Sie hat heute noch sehr eine kleine Bedeutung. Es werden weniger als ein Tausendstel vom schweizerischen Stromverbrauch wird durch Windstrom gedeckt. Wir sehen aber eine stark steigende Bedeutung in den nächsten Jahren. Wir denken, dass bis etwa im Jahr 2020 rund 1% immerhin vom Stromverbrauch und möglicherweise bis Mitte von dem Jahrhundert auch bis in die Gegend von 5-7% vom Stromverbrauch könnte durch Windstrom gedeckt werden.
Könnt ihr uns da mal aufklären, welches denn eigentlich so die wichtigsten und grössten Anlagen sind bei uns im Land?
Im Moment haben wir einen einzigen Windpark in der Schweiz. Das ist der Windpark auf dem Mont Grosin Mont Soleil im Berner Jura.
Und was heisst Windpark?
Windpark sagen wir, wenn mehr als drei Windenergieturbinen in einer gemeinsamen Anordnung stehen. Wir haben zusätzlich Einzelanlagen, grosse auch im Wallis und bei Andermatt.
Und wie bewähren sich denn die Anlagen grundsätzlich?
Sie bewähren sich bis jetzt sehr gut. Sie laufen problemlos das ganze Jahr. Man kann sagen, dass die neueren Anlagen sogar noch besser laufen als die älteren. Sie sind besser angepasst an schweizerische Verhältnisse. Das heisst, die Hersteller von diesen Windenergieanlagen bauen heute Turbinen, die speziell für Länder gebaut sind, ohne Meeranstoss, also wo der Wind durchschnittlich ein bisschen schwächer sind und die werden so gebaut, dass sie dann die Wind aber auch besser ausnutzen können.
Aber wenn wir jetzt ein Kosten-Nutzen-Verhältnis fokussieren wollen, Markus Geissmann, rentiert das?
Im Grunde genommen ist es ja nicht unsere Aufgabe vom Bundesamt zu prüfen, ob jemand mit seiner Turbine Geld verliert oder nicht. Wir gehen aber davon aus, dass Projektanten, die so Projekte machen, und da reden wir vom Umfang von jeweils mehreren Millionen bis mehreren 10 Millionen von so Windenergie-Projekten, dass man die nur auf die Beine stellt, wenn man eine sehr seriöse Rechnung gemacht hat, eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht hat.
Sonst würde man das gar nicht machen. Was für weitere Anlagen sind denn überhaupt geplant in der Schweiz? Es ist doch jetzt nicht gerade wahnsinnig viel, wo der Herr gesagt hat, die Anlagen, die bis jetzt am Laufen sind.
Das ist richtig. Es sind eine ganze Anzahl Anlagen geplant und das hat vor allem zwei Gründe. Das eine ist, dass wir seit gutem Jahr eine sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung haben, nicht nur für Windenergie, für allen erneuerbaren Strom. Also das heisst, wer Windenergie produziert, weiss genau, dass er für die nächsten 20 Jahre eine bestimmte Vergütung überkommt dafür und kann mit dem rechnen. Und das Zweite ist, dass Kantone, wo Planungsbehörden sind für Windenergieanlagen, haben jetzt in den letzten Jahren und Monaten ihre Raumplanungsgrundlagen, das heisst, wo darf man überhaupt Windenergie bauen und wo nicht, haben die aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Und so, da die beiden Grundlagen haben dazu geführt, dass sich sehr viele Projekte sich jetzt in Planung befinden.
Aber eben, sie befinden sich erst in Planung und ein Punkt ist natürlich immer wieder, was man auch gehört, die Ästhetik, Stichwort Landschaftsschutz. Was gibt es da für konkrete Beispiele, was gibt es da für Verhandlungen immer und immer wieder?
Das ist die grosse Knacknuss, ein Windenergieprojekt können zu realisieren, dass man die betroffene Bevölkerung, und da zählt nicht nur die Lokale dazu, sondern auch alle, die diese Anlagen sehen, dass man die davon überzeugen kann, dass die Anlagen die Landschaft in dem Sinn nicht zerstören, sondern dass man sie, dass sie einem gefallen, auf der anderen Seite, wenn sie einem nicht gefallen, dass sie nichts kaputt machen, dass man die Anlagen, wenn sie mal nicht mehr sollten, nötig sein, dass man sie auch wieder wegnehmen kann.
Aber es ist ein Fremdkörper, das ist eine Tatsache.
Man muss sehen, dass die wenigsten Landschaften in der Schweiz sind wirklich naturnah. Wir befürworten, dass man Windenergieturbinen vor allem dort, oder in erster Linie dort soll bauen, wo die Landschaft davor belastet ist, durch Hochspannungsleitungen, Strassen, Skiliften, was immer. Also wir leben in einer menschgemachten Umwelt und ich bin der Meinung, dass Windenergieturbinen als eine Anlage, die erneuerbaren Strom macht, sauberen Strom, nicht die schlechteste Art ist, die Landschaft zu gestalten. Aber selbstverständlich wollen wir nicht, dass die ganze Schweiz vollgestellt wird mit Windturbinen. Darum sind die Raumplanungs-, die Richtpläne der Kantone so wichtig, die sagen, wo es geht und wo es nicht geht.
Und dann muss ja auch noch der richtige Wind wehen.
Das ist natürlich so, wobei wir sind überrascht, wie guter Wind also es hat, an Orten, wo man es nicht gedacht hat. Wir reden als Windenergieregion vor allem immer vom Jurabogen. Man hat jetzt aber festgestellt, dass zum Beispiel auch im Wallis, im Talgrund, ein sehr guter, starken und anhaltender Wind weht. Also man hat dort Windverhältnis vergleichbar mit den Nordseeküsten.
Informationen vom Windenergie-Experte Markus Geismann vom Bundesamt für Energie. Jetzt möchte ich noch einmal der Felix Blumer von SF Meteo hier mit einbeziehen. Windenergie in der Schweiz, lässt uns hier noch ein bisschen die meteorologischen Rahmenbedingungen ein bisschen näher anschauen. Was hat denn die Schweiz grundsätzlich für Wind zu bieten? Felix Blumer, also wenn wir es jetzt vielleicht auch vergleichen mit dem konstanten Wind von Holland.
Ja, genau, da kommt eben das Problem, dass wir keinen konstanten Wind haben. Wir haben zwar zum Teil wirklich kräftige Böen, halt gerade so bei Föhnlagen oder wenn wir dann wirklich mal 2-3 Tage auch einen Weststurm haben. Aber das ist nichts Konstanz. Dann kommt dazu, dass wir auch grosse Böigkeit haben. Also wenn eben der Wind vom Meer herkommt, dann kommt er viel, viel regelmäßiger. Das kann man dann technisch sehr gut umsetzen. Bei uns, wo wir eine sehr grosse Oberflächenrauigkeit haben, also wo die Topografie sehr stark strukturiert ist, da ist der Wind böig. Und das ist dann technisch eben auch schon schwieriger entsprechend zum Umsetzen. Und kommt einfach nicht mit dieser Regelmäßigkeit.
Also könnte man nicht sagen, wenn es dann so richtig bläst, dann kann man ja schön produzieren. Das geht eben dann auch nicht auf. Die Konstanz macht es eigentlich aus.
Wenn es wirklich schön kommt und das Zweite ist dann wirklich auch noch ein Wind am Meer, den kann man relativ gut voraussagen. Also wenn so ein System übers Meer daherkommt, plus zusätzlich die Land-See-Wind-Zirkulation, das kann man gut berechnen. Bei uns, da hat es immer wieder Unwägbarkeiten, zwischen ihnen eine Stunde, zwei kommt fast gar nichts daher. Und das macht natürlich dann den Energieerzeuger extrem unglücklich, weil er kalkuliert mit dem Strom und der ist dann nicht rum.
Aber gleich, was würde die Meteorologie für die Windkraftwerke in Zukunft können machen?
Ja, zusätzlich oder grundsätzlich natürlich eine möglichst eine gute Prognose. Und wir haben zum Beispiel bei SF Meteo die Anfrage von einem grossen Energieerzeuger, ob wir auf 10 Tage raus können, genau das Nordseewetter voraussagen. Also es war ein Schweizer Erzeuger gewesen, der hat es nicht interessiert, Schweizer Wetter, sondern der hat gerade gesagt, 1:1, er will wissen, 10 Tage im Voraus, was die Windgeschwindigkeit in der Nordsee ist, weil die Windenergie, die kann ich nicht speichern entsprechend. Und gerade wir, die ja in der Schweiz Spitzenenergie erzeugen, wir profitieren dann davon, wenn wir 10 Tage vorher wissen, jetzt ist in Europa zu viel Energie rum, jetzt können wir im Prinzip bei uns selber wieder speichern. Also das ist ein ganz grosser Wert natürlich.
Und kann man das 10 Tage voraus das sagen?
Ja, man kann schon. Man ist da laufend dran, das auch weiter zu verbessern. Also da ist eben auch noch Potenzial und ich denke, das ist einer der grössten Meteomärkte, der noch offen ist.
Sind wir gespannt, wie das hier weitergeht mit der Windenergienutzung und natürlich immer wieder mit den Prognosen, auch mit den Wetterprognosen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Felix Blumer von SF Meteo. Wenn es auch mit der Nutzung von der Windenergie in der Schweiz noch ein bisschen happert, noch ein bisschen langsam vor sich zugeht, fürs Drachensteigen lassen, längt der Wind. Drachensteigen ist eine gebige Art, um selber auch die Energie vom Wind können spüren. Das machen wir in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me?
Thank you.
Das ist die RS1 mit einem Treffpunkt über den Wind. Und wenn wir heute über die Energie vom Wind schon ausgiebig geredet haben, dann ist das für die meisten von uns eher etwas abstrakt, so ein bisschen theoretisch gewesen jetzt vorher. Jetzt kommen wir aber zu einem durch und durchaus praktischen Beispiel. Zum Erfahren, was für eine riesige Energie der Wind ja haben kann, braucht man nicht gerade ein ganzes Windkraftwerk. Es geht auch auf ganz einfache, auf spielerische Art und Weise, nämlich mit einem Drachen. Drachen steigen, das ist nicht nur ein Kinderspiel, es kann auch für Erwachsene ein Vergnügen sein und sogar eine richtige Herausforderung. Nämlich dann, wenn man es mit einem sogenannten Lenkdrachen probiert. Mein Kollege, der Tobias Fischer, hat bei der Gruppe Drachenfreund Oberaargau seine erste Lenkdrachenflugstunde bekommen.
Ja, ich bin zu Heimenhausen im Kanton Bern auf einer Wiese zwischen Maisfeldern, Kuhweiden, also völlig im Landwirtschaftsland aussen, zusammen mit dem Roland Hirschi von den Drachenfreunden Oberaargau. Herr Hirschi, da haben wir jetzt schön Platz auf dieser Wiese. Wie viel Platz braucht man überhaupt, um einen Drachen steigen zu lassen?
Ja, man für sich braucht es nicht wahnsinnig viel Platz. Es kommt ein bisschen darauf an, was man für Leinen hat, wie lange Schnüre das man fliegen will. Wichtiger scheint mir einfach, dass es keine Hindernisse hat und vor allem, dass Stromleitungen sehr weit weg sind. Man vergisst sich das sehr schnell einmal und macht einmal ein paar Schritte, ein paar Meter vorwärts oder rückwärts. Und dort hat es keinen Sinn, ein Risiko einzugehen. Also mir würde sagen, wenn man so 50-60 Meter Bits hat, kommt man da schon ein bisschen voran. Wenn er frei ist, dass der Wind dazu kommen kann. Von dem her braucht es gar nicht so viel Platz.
Jetzt haben wir da recht Wind. Wie entscheidend ist der Wind?
Ja, an und für sich, von dem leben wir eigentlich mit dem Wind. Ohne Wind passiert eigentlich fast nichts, einmal draussen. Kommt ein bisschen von Drachen drauf an, wenn wir von einem normalen Allrounder-Drachen ausgehen. Weil ich sage, wir haben jetzt gerade ganz guten Wind, so von 1,5-2 Bof vor. Das heisst also, gäbige Preise fliegen die meisten Drachen eigentlich schon. Nach oben, je nach Können und je nach Modell, hört es irgendwann auf bei 5-6 Bof vor. Extremisten gehen natürlich bis noch viel weiter rauf, denen kann es nicht genug knallen.
Gut, jetzt haben Sie eine ganze Tasche voll Drachen dabei. Mit was fangen wir an? Ich bin Anfänger. Was empfehlen Sie da zum Einsteigen?
Wir können dort ein Metall nehmen, also es sieht wie ein kleiner Gleitschirm. Hat den Vorteil, dass sie vielleicht in der Regel ein bisschen träger sind, ein bisschen langsamer sind als ein Stabdrachen. Man muss sich vorstellen, wie ein Gleitschirm an zwei Leinen. Hat keine Stäbe drinnen, Luftkammern, was Profil bildet. Und dann haben wir im Prinzip einen sehr schönen Flügel, der dann zügig voranfliegt.
Und was muss ich jetzt machen?
Zuerst nehmen wir mal den Drachen mitnehmen und die Schnur abwickeln, damit wir den auch anbinden richtig. Wir haben jetzt eine 25 Meter Schnur.
Also die Schnur verleiht man jetzt am Boden, quasi den Griff, den man nachher hebt, der bleibt mal dort und wir laufen jetzt einfach ein paar Meter.
Wir machen es jetzt so, es gibt verschiedene Philosophien. Die einen die Schnur vom Drachen her aufwickeln, andere die sie von dem Griff her aufwickeln. Ich tue sie im Prinzip immer abkoppeln, in der Hoffnung, es gibt ein bisschen weniger Knusch. Mit so ein Knusch hergebracht, ein kleines, aber schon ist bei nötigem Zweck. Es geht nur darum, dass wir die Seiten nicht verwechseln, sonst haben wir beim ersten Start böse Überraschungen. Und ich würde vorschlagen, dass ihr mal zu den Griff geht.
Ja.
Und nachher würde ich den Drachen hier aufheben. Rechts ziehen geht er rechts, links ziehen geht er links. Am Anfang keine brüsken Bewegungen und vor allem probieren parallel. So, erst mal, wenn es ein bisschen geht, in den Zenit hochfliegen, also möglichst gerade hoch. Und wenn er oben ist und ein bisschen stabil ist, kann man anfangen, ganz fein links, rechts, wenn er ein bisschen Gespür hat, wie er reagiert.
Ja, dann darf ich mal zurück zu den Griff und probiere das mal aus. Also, da kann man da richtig reinschleifen, wie bei einem Skistock. Gut, dann lässt los. Oh. Und schon fliegt er. Ah, jetzt. Links macht er eine Linkskurve, rechts eine Rechtskurve. Ups. Das geht schon nicht schlecht mit dem Einsteigermodell.
Wichtig ist, in der Achse innen bleiben möglichst, nicht allzu weit links, nicht zu weit rechts, dass wir schon im Windfenster innen sind, wie man sagt. Weil wenn er ganz rechts raus oder links raus fliegt, hat er ja praktisch nur noch die Stirnseite als Angrifffläche. Mhm. Hat er keinen Druck mehr und dann reagiert er nur noch pumpig.
Ja.
Und das ist ja das tiptop gegangen. Einfach schauen, dass man möglichst im Rücken den Wind hat.
Jetzt eben, Sie haben eine ganze Reihe von Drachen dabei, auch anspruchsvollere Modelle. Können wir vielleicht die mal ein bisschen anschauen?
Jawohl. Es ist so ein bisschen die ganze Windrange abdeckt. Das heisst von ganz leichtem Wind, das sind eher feine, sensible, zarte Drachen, bis auf eine Sättigung, die so ein bisschen alles verleiden mögen, die auch eine rechte Preise vertragen.
Weißt du denn so von der Form her, was sind da die gängigsten Modelle? Also eben der, den wir jetzt ausprobiert haben, war so ein bisschen wie ein Gleitschirm gewesen.
Also für die Lenkdrachen sind in der Regel Grundform ein Dreieck oder ein Delta. Die einen sind ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger gestreckt. Das heisst, die Verhältnishöhe zur Spannweite ist unterschiedlich.
Ja, wenn Sie mal noch so ein vorgeschrittenes Modell demonstrieren, wie das tut?
Kann ich machen, ja. Wenn wir noch eins, also vorgeschritten, sagen wir noch einen sehr guten Allround-Drachen, der schon ein gewisse Trick-Eigenschaften hat, können wir auch einen schon vornehmen. So. Und ab geht's.
Da gibt es auch so fixe Tricks oder so mit Nehmen, oder wie sieht das aus?
Ja, ja, fast alle Tage gibt es irgendwie einen neuen Trick. Wobei das, was bei mir aussieht mit Trick, ist meistens gar nicht gewollt.
Jetzt, wenn man mit einem einfacheren Modell anfängt, kauft man so etwas fertig oder kann man etwas selber bauen?
Also bei Lenkdrachen würde ich sagen, der erste ist sicher ein sinnvoller Gekaufte. Man hat mal Gewehr, dass man einen Drachen hat, der fliegt. Und auch von der Grundeinstellung super da ist. Bei den ganz billigsten und Discount-Modellen ist es sehr oft so, dass man einfach riesige Serien hat, ungefähr eingestellt, wenn es nicht fliegt, dann auch frustriert. Nur.
Und für so ein einigermaßen schlaues Einsteigermodell, was muss man da preislich rechnen?
Wenn man es im Fachgeschäft kauft, würde ich sagen, ist man so ab 70-80 Franken dabei. Nach oben natürlich offen.
Sagt der Roland Hirschi von der Drachenfreund Oberaargau. Wer einen Drachen steigen, erlebt zweifellos das Element von der Luft voll und ganz. Der Wind dient auch noch für verschiedene andere Sportarten, dass er Kraft dazu gibt, zum Beispiel Surfen. Meine nächste Gesprächspartnerin ist, Achtung, jetzt gut hören, 27-fache Windsurfing-Weltmeisterin. Und sie muss, so nehme ich mal an, eine spezielle partnerschaftliche Beziehung mit dem Wind pflegen. Mehr dazu in ein paar wenigen Augenblick, hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Stars are bright, and whatever comes gonna be alright. 'Cause Kein Haus und sieht nicht schlecht aus, so heisst Lena. Und sie ist neu in Stadt und noch nicht bekannt auf der Szene. Weil der erste Typ vorhin einen Trink spendiert, weil es ein easy Job von dir ist, rentiert. Ich sage Lena, und sie ist schon her, dass der Wind weht. Lena, und sie ist schon her, dass der Wind weht. Der Hans-Vorstand, so er ist noch nicht lange hier. Trifft eine junge Dame und verliebt sich tödlich in dir. Und am Morgen liegt er allein im Bett. Das ist so ziemlich alles, was in ihm da gelassen hat. Hans, schau doch mal her, dass der Wind weht. Hey Hans, schau doch mal her, dass der Wind weht. Der Wind weht. Du, 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 du. Er steht auf den Schreiner von Haslerüg so. Sieht mit dem Schlitz im Kleid noch femininer aus als die Monroe. Und nach dem ersten Tanz, sie hat sich dreht und kommt, dann ist der Schreiner ganz irritiert verschwunden. Nur doch woher, dass der Wind weht. Ich sage, hey Baby, nur doch woher, dass der Wind weht. Der Gerard Schatz bin ein junger Ding aus dem Turgo. Und ihr seid etwa alle halb Stunde, was ich muss mal. Und sie redet so viel, er kann fast nicht folgen. Gerne, schau doch dir mal genau in die Augen und schau doch einfach woher, dass der Wind weht. Ich sage, hey, Gerne, schau doch woher, dass der Wind weht. Alright. Und jetzt dann nicht. Auch sie hat Probleme mit Drogen. Auch nicht, was sie hat, aber wenn sie sie muss besorgen. Sie lässt den ganzen Puder auf dem Tisch liegen, schlaft bei offenem Fenster und in der Nacht hat sie gezogen. Auch nicht, schau doch woher, dass der Wind weht. Ich sage, hey, auch nicht, schau doch woher, dass der Wind weht. Der Wind weht. Du, 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 du.
DRS1 Treffpunkt unterwegs mit dem Wind. Meine nächste Gesprächspartnerin weiss ganz hervorragend die Energie vom Wind in sportliche Spitzenleistungen umzuwandeln. Und damit ist sie als Windsurferin im Weltcup schon ganze 27 Mal Weltmeisterin geworden. Jetzt denkt ihr sicher, das muss jemand sein aus Australien oder Neuseeland oder von Hawaii. Nein, es ist eine von uns. Die 37-jährige Bernerin Karin Jacki, mit ihr bin ich jetzt ins Studio Bern verbunden. Guten Tag, Frau Jacki.
Guten Morgen.
Ja, zuerst schau mal, woher der Wind weht. Ist ja noch speziell, Windsurf-Weltmeisterin zu Bern anzutreffen. Das einzige Wasser dort, die Aare. Wie seid ihr zum Surfen gekommen?
Also ich bin selber zum Surfen gekommen, indem meine Eltern ein Ferienhäuschen am Neuenburgersee in Estavayer gekauft haben. Und dort haben wir alle möglichen Sachen, also Wassersportsachen angefangen. Aber Windsurfen ist für mich eigentlich vom ersten Moment an gerade so die Entdeckung von meinem Leben eigentlich gewesen. Und wie ich angefangen habe, ich eigentlich nicht mehr anders machen.
Und was für eine Beziehung habt ihr dort zum Wind? Ist das so eine Liebesbeziehung?
Also der Wind ist sicher das zentrale Element jetzt, beim Windsurfen. Ohne Wind geht es eben nicht. Der Wind macht schlussendlich eigentlich auch die Wellen, wo dann auch noch ein weiterer Faktor ist beim Sport bei uns. Und ich denke, Liebesbeziehung, ja, wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viel und möglichst oft Wind haben.
Karin Jacki, wie wichtig ist dir das, sagen wir mal, das theoretische Wissen über Wind und Wetter beim Surfen?
Also man kann natürlich einfach an den Strand gehen und schauen, ob es Wind hat. Da ist die Chance sehr wahrscheinlich nicht so gross, dass man dann gerade immer dazukommt und dass man dann auch am richtigen Ort ist. Wind kann ja sehr lokal sein und von dem her ist es natürlich für uns sehr wichtig, sich zu informieren. Und selbst wenn wir eigentlich jetzt an einen Ort gebunden sind, wie jetzt ein Wettkampftag, und wir wissen müssen, dort fahren, ist es trotzdem wichtig zu wissen, was macht der Wind über den Tag. Also wird er stärker, wird er schwächer, je nachdem, ob man sich auf das einstellen. Und dort würde ich sagen, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, eigentlich, dass wir gut über den Wind Bescheid wissen.
Was heisst das, man tut sich je nachdem auf einen Wind einstellen? Tut man da dieses und jenes Material brauchen oder ist es einfach nur im Kopf eine Einstellungssache?
Es ist ein bisschen beides. Also bei Meerwind passen wir natürlich das Material an. Also werden Bretter und die Segel immer kleiner, damit man das eben noch optimal umsetzen kann. Bei wenig Wind ist es jetzt Gegenteil, wird alles Material wieder grösser. Jetzt kann man natürlich nicht so schnell wechseln. Also manchmal ist man ja 3-4 Stunden auf dem Wasser. Jetzt muss man wissen, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit recht gross, dass es stärker wird? Oder ist es schon irgendwie so ein bisschen gegen Ende Tag? Oft flaut es dann ein bisschen ab. Dann tut man dann eher das andere Material wählen. Und es gibt natürlich auch noch Winddreher. Unterdessen haben wir wirklich, können Meteorologen das wirklich erstaunlich gut auch kurzfristig voraussagen und kann man sich wirklich auf das einstellen, dass jetzt zum Beispiel weiss man, okay, jetzt dreht es wahrscheinlich eher ein bisschen mehr west von Nord und dann fährt man vielleicht besser links als rechts um oder so etwas.
Facts für euch als Surferin am meisten, wenn der Wind so richtig bläst, wenn es so richtig kräftiger Wind ist oder was für Wind habt ihr am liebsten zum Surfen an Wettkämpfen?
Also für mich persönlich ist jetzt eigentlich je mehr Wind, desto lieber fast. Also
desto schneller auch,
desto schneller auch, bei uns auf jeden Fall auch. Es wird natürlich irgendwann, wenn es sehr viel Wind hat, jetzt 8-9 Windstärke, kommt man ja auch an ein Limit eigentlich. Wie gesagt, ich fahre eigentlich sehr gerne, gehe gerne noch an mein Limit und je mehr Wind für mich ist jetzt eigentlich, desto besser. Und ich finde das auch so ein schönes Gefühl irgendwie, merkt so wirklich ein ganz intensives Naturerlebnis.
Ist wie Fliegen vielleicht?
Ja, kommt ein bisschen an das her, ja.
Gut, ich weiss, wie das eine noch andere ist, stellen wir es einfach mal so vor. Aber hat denn so ein Müsterli von einem so einem Superwind vielleicht verbunden mit einer so einer Superwelle, die einfach das höchste aller Gefühle ist?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Erlebnisse. Also ist klar, ich bin im Moment auf der ganzen Welt unterwegs, wobei ich wirklich sagen muss, in der Schweiz kann man sehr gut windsurfen. Wir haben auch sehr oft Wind, es ist einfach nicht so ganz konstant, wie jetzt vielleicht, wenn man irgendwo im Passatgebiet ist, wo man kann sagen, okay, um 11 fährt er um 5 ist er wieder fertig. Aber jetzt zum Beispiel gerade heute bläst ja Föhn eigentlich und ich habe doch einige Kollegen auch schon gesagt, oh, kommst du heute Urnersee und so. Also dort ist jetzt sicher heute ein intensives Naturerlebnis mit dem eigentlich noch warmen Föhn, wo über die Alpen kommt und wirklich sehr stark werden kann.
Hat der Wind so, vielleicht auch bei einem Wettkampf, auch schon mal einen Streich gespielt?
Ja, also das passiert natürlich immer wieder. Also das ist auch ein bisschen unsere grösste Befürchtung, dass wir einen Wettkampf haben und es ist halt wirklich gar kein Wind. Das kann vorkommen. Und kein Wind heisst halt, wir können nicht Wind surfen, wir können den Wettkampf nicht austragen und schlussendlich halt auch kein Resultat. Das kann natürlich dann mühsam werden, also da sitzt man dann relativ viel rum. Und das andere, wo vielleicht man noch ein bisschen aufpassen muss, gerade wenn der Wind Ablandung bläst, also wenn er vom Land aufs Wasser rausbläst, beim See ist das ja noch nicht so ein Problem, da kommt irgendwann wieder die andere Seeufer. Aber auf dem Meer ist das natürlich auch irgendetwas, was man muss im Kopf behalten, wo man ein bisschen vorsichtig muss sein. Und auch wenn vielleicht dann mal der Wind abstellt, wenn man weit draußen ist, dann müssen wir das eben wirklich ein bisschen geplant haben.
Karin Jacki, es ist ja so, dass jetzt Windsurfing da, zumindest bei uns in unseren Breitengraden, nicht so ein populärer Sport ist. Könnt ihr uns vielleicht mal noch schnell erklären, was für verschiedene Disziplinen gibt es eigentlich da in diesen Wettkämpfen?
Also Windsurfen ist ja jetzt zu den anderen Trendsportarten schon ein bisschen älterer Sport, aber doch eigentlich noch jung, also vielleicht schätzungsweise etwa 25 Jahre. Wo man das jetzt wirklich mehr Leute machen. Seither hat sich eigentlich die Disziplin immer wieder verändert. Es gibt immer wieder neue, es wird auch manchmal wieder etwas Altes wiederentdeckt. Jetzt im Moment fahren wir in 4 verschiedenen Disziplinen. Eins nennt sich Speed. Da geht es einfach rein um Geschwindigkeit. Also wer am schnellsten ist, der gewinnt. Das andere ist Slalom. Das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man segelt. Also gibt es verschiedene Bojen. Da starten wir in einem Feld zusammen. Meistens ist der die Hälfte, oder beziehungsweise der, der als erstes über die Ziellinie fährt, der hat einfach gewonnen. Manchmal hat es auch noch Ausscheidungsläufe, also da kommt vielleicht die Hälfte vom Feld weiter und dann gibt es ein Finale, wo eben der, der als erstes über die Ziellinie fährt, gewonnen hat. Dann weiterhin gibt es die Bällen. Das ist eigentlich unsere Königsdisziplin, wo man eben noch Sprünge zeigt und mit den Wellen etwas macht. Also man tut sie dann ein bisschen wie die kein Segel dabei haben, die Wellenreiter abreiten, beim Reinkommen und beim Rausgehen springen. Und als jüngste Disziplin haben wir im Moment eigentlich Freestyle. Das ist eigentlich ähnlich wie auf der Welle. Also man macht auch Manöver und Sprünge, aber in Flachwasser. Also das kann man dann wieder bei uns auf der Schweizer See auch machen.
Karin Jaggi, in jeder von diesen vier Disziplinen seid ihr schon x-mal die Beste gewesen von der ganzen Welt. 27-fache Windsurf-Weltmeisterin, ich habe es am Anfang gesagt. Trotzdem gehört ihr jetzt nicht zu diesen Supersport-Prominenten, zumindest jetzt hier. Wie enttäuschend ist das, dass die Anerkennung jetzt von diesen grossartigen Leistungen in der Öffentlichkeit geringer ist als jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten?
Ja, also es ist ja nicht eine abschätzige Haltung. Man kennt es eigentlich einfach nicht so. Und es ist halt nicht so medienverbreitet. Und es ist schlussendlich an und für sich eine kleine Randsportart. Also man kennt es Windsurfen in unseren Breiten gerade eigentlich noch recht gut. Aber wenn man die aktiven Zahlen anschaut, ist es an und für sich eine relativ kleine Sportart. Jetzt für mich selber, ich sage immer, ja, die Medaille hat auch Kehrseite. Also für mich ist das eigentlich noch ganz... Okay, also natürlich will ich auch irgendwie die Anerkennung, dass wenn ich etwas geschafft habe, wenn ich Weltmeister werde, das ist ja mein Ziel, dann freue ich mich und das ist ja schön, wenn das jemand anerkennt, dass das wirklich eine Leistung ist. Aber jetzt da so grosse Prominenz zu sein und dann vielleicht auch mit den Ballen eine negative Seite, wo man dann auch mehr unter Druck kommt und mehr vorbestimmt ist, was man muss machen und wie man sich muss woher gehen, wenn, wie. Das ist jetzt für mich eigentlich fast ein bisschen ein Vorteil gewesen.
Also, ist der Windsurfing in anderen Ländern populärer als bei uns?
Also es gibt sicher Nationen, wo Windsurfen verbreitet ist. Also ich denke gerade an Frankreich, Deutschland, Spanien gehört man sicher mehr, hat so wesentlich mehr Athleten natürlich, wobei für den Bevölkerungsanzahl, den wir haben, gibt es also doch auch erstaunlich viele Windsurfer eigentlich in der Schweiz.
Es ist jetzt Herbst in der Schweiz. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade das Surfingwetter, wobei ihr jetzt gesagt, heute wäre es noch ganz gut am Thunersee. Am Urnersee, ja, verstehe. Am Thunersee, klar, am Urnersee, jetzt besserer Wind. Gibt es das als Lieblingsplätze in der Schweiz?
Ja, also mein Lieblingsplätzchen ist natürlich schon ein bisschen Estavayer. Ja, der ist jetzt in der Schweiz, oder? Ja. Wo ich natürlich herbekomme, wo ich angefangen habe. Also ich verbinde das ein bisschen mit dem. Wie gesagt, Urnersee ist ein sehr guter Platz, um wirklich Westwind, Föhn, halt die auch ein bisschen thermische Sachen dort im Sommer. Das Wasser ist dafür relativ kalt halt immer. Und auch Silvaplanersee ist eigentlich in der Schweiz sehr gut. Also von dem her haben wir wirklich viele gute Reviere. Ist klar, dass ich muss natürlich auch noch ein bisschen mit Wellen trainieren. Das ist das, was uns in der Schweiz eigentlich fehlt. Das Meer mit Strömungen, Flut und Ebbe und so, das macht schon noch recht einen Unterschied. Hawaii war immer das Mekka eigentlich vom Windsurfen. Ist jetzt für mich zwar eine wunderschöne Insel und alles, aber nicht ganz der Traumspot. Also wenn ich auswählen kann, gehe ich eigentlich auf Australien.
Australien, so ein bisschen auch die zweite Heimat von der Karin Jaggi. Vielen herzlichen Dank für den faszinierenden Einblick in die Welt vom Windsurfing von unserer 27-fachen Berner Weltmeisterin Karin Jaggi. Das war ein Treffpunkt über den Wind, vom Ursprung bis zu seinen facettenreichen Wirkungen, die wir haben lernen können im Verlauf dieser Sendung. Und wenn wir das nächste Mal draussen in der Natur dem Hauptdarsteller vom Herbst begegnen, dann werden wir ihm möglicherweise für einen Moment ein bisschen anders begegnen als sonst. Bewusster vielleicht. Das wäre die Idee gewesen von dieser Sendung. Überhaupt gibt es immer wieder Ideen für noch so eine Treffpunkt-Sendung. Wenn ihr uns auch eine habt, dann könnt ihr uns die gerne mal mitteilen auf drs1.ch. Unter Treffpunkt gibt es so einen Knopf, den ihr könnt drücken beim Mikrofon, wo ihr eure Ideen könnt deponieren, wo wir mal einmal einen Wunsch-Treffpunkt nach euren Ideen sollen gestalten. Würden wir sehr gerne machen. Wir haben sofort das einmal im Monat jeweils zu machen. Also drs1.ch. Danke für eure Ideen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.